Geschichten aus der Blüte
mit Julian
und Alex.
Frohe Ostern hier.
Ja, das, frohe Ostern wünschen der Alex
und der Julian.
Ja, wir melden uns mal wieder aus lang verschollenen
Podcast-Abgründen.
Ja, ich weiß nicht, was uns aufgehalten hat.
Ich mache mal das ja auf.
Aber so einiges wahrscheinlich. und unser Fokus hat sich wahrscheinlich auf andere Dinge gelegt mittlerweile.
Ja, voll verschoben hat er sich.
Ich mache ja mal den hier mit auf.
Der Julian hat abgelaufenes Bier mitgekippt.
Eigentlich war das die Erinnerung des Podcasts, weil um das zu erlernen, ich hatte Alex recht kurzfristig angehauen für die Podcast-Folge. Wir hatten bei uns zu Hause eine kleine Aufräumaktion gestartet in der Vorratskammer. Und da sind ein paar Biere
zum Vorschein gekommen.
Negativ aufgefallen. Also, ne mir. Ich fand die immer eigentlich schön als Deko in der Vorratskammer, aber da wurde ich dann abermals gefragt, was ist denn nun mit dem Bier?
Die müssen getrunken werden.
Und da habe ich gesagt, naja, die sind eigentlich, die habe ich mal für einen Podcast geholt. Und dann wurde ich mit der Frage konfrontiert, wann macht er denn mal wieder Podcast, damit die Biere wegkommen.
Ja. Das machen wir jetzt.
Und das machen wir jetzt.
Prost. Also ich habe hier Sächsische Braukunst Vollbier Pilsner mit dem schönen grün-weiß gestreiften Etikett.
Das sieht aus wie DDR, wie Zone eigentlich.
Ja, das sieht aus wie Zone, ja.
Das sieht aus wie Zone. Und ich habe einen Elbbaron Hell. Ich glaube, den Elbbaron, den kannst du auch...
Mitte wie aus der Zone.
An der...
Steht da was? VEB, F und S steht da drauf.
Ja, ja.
Auf jeden Fall aus der Zone.
Aber erstaunlich, dass das jetzt erst abgelaufen ist.
Ja. Gut, das ist ja braune Flasche, das ist ja klein, ne? Hm.
Der Elbbaron, noch was dazu zu erzählen, der ist, glaube ich, den kannst du aus... Also
jetzt habe ich aus Versehen mich verklickt, oder Julian hat nicht viel gesagt.
Ja, den Elbbaron, den kannst du vom Fass bekommen, glaube ich, beim direkt an den Elbwiesen. Also da gibt es das ist eine scheiß Kneipe dort. Nicht bei der Brücke, die eingestürzt ist, sondern... Bei der Brücke, die noch steht, hier, wo du zu Fuß drüber laufen kannst. Dann, wenn du dort so ein bisschen seitwärts runter gehst, ist hier ein Biergarten. Ich glaube, da kannst du den Elbbaron so vernichten.
Ja, schmeckt nicht so schlecht. Zu Bier. Kann man trinken.
Ja, so ist er. Ossi. apropos Ossi. War gestern im Kino gewesen. Ja, ja. Und im Kino kommt auch immer gerne mal so kleine Vorschau-Filme oder Werbungen, halt, die da vorgeschalten werden. Und da war ein Clip der Sparda-Bank. Und in dem Clip ging es darum, dass halt alle coolen Dinge von Erwachsenen gemacht wurden. Und dann hat er einer Erwachsene halt gesagt, nur ich bin ja bei der Bank für Ossis. Und dann dreht sich halt so ein kleines Kind rum und sagt halt, wenn ich groß bin, dann will ich auch mal Ossi werden. Und da habe ich rüber geguckt zu meiner Angebeteten, die bekanntlich Chaosi ist. Und sie hat mich ganz böse angeguckt und ich habe es nicht verstanden, was jetzt so böse war, aber ich fand es gut, dass das kleine Kind gesagt hat, wenn ich groß bin, will ich Ossi werden. Was natürlich aber assoziiert meistens, dass man mit dem Ostgedanke schlechtes Gedankengut weiterträgt. Also ich wüsste nie, ob ich mich als Bank damit brüsten würde, die Bank der Ossis zu sein.
Ja gut, kann man machen. Muss man aber, ne?
Ja,
wenn du jetzt hier auf Kundenfang gehen willst, ne, im Osten, dann musst du den Ossis so hier entgegenkommen. Ne? Da kannst du so von oben herab und weißt du.
Die große Frage, spielt die Werbung auch im westlichen Kino sehen?
Das würde nie gut ankommen.
Ja, aber ich habe noch nie irgendwie jemanden gehört, der von sich behauptet, ich bin Wessi. Oder also so mit Stolz behauptet. Also die ganze untere Horde
Der Begriff Wessi, den gibt es aber bloß im Osten, für die da drüben, aus den verbrauchten Bundesländern.
Ja.
Ich glaube, die selber bezeichnen sich Leute, Menschen aus den alten Bundesländern nicht als Wessi.
Ja, gut, das mag sein. Aber warum bezeichnen wir uns als Ossi?
Weißt du es?
Die bezeichnen uns ja auch als Ossi.
Ja, man weiß es nicht so richtig, aber egal, West oder Ost, das Vollbier, das schmeckt. Kann man trinken.
Das Helle von der Elbarunde, dann kannst du auch. Also ich, um das Bild hier vorne drauf zu beschreiben, also Alex hat ja wunderschön seins beschrieben. Bei mir sitzt ein Typ in einer Uniform auf einem Holzfass und schwimmt, ich vermute mal höchstwahrscheinlich, irgendein Elbe-Nebenfluss.
Das ist der alte Münchhausen. Da ist nicht auf der Kanonenkugel geredet, sondern auf dem Bierfass.
Ja, mit einem Hupen in der Hand und knietscht sich 4,6% Volumen.
Hey, Mann,
nein. Aber ich glaube, der Humpen ist größer als diese kleine Flasche hier. Aber um euch auch mal ein bisschen abzuholen, ich glaube, der Alex und ich haben ein bisschen einen Wandel auch gemacht, so von Bier-Trinkgewohnheiten her. Wir trinken gerne immer noch für den Geschmack mal so Bier, würde ich behaupten. Also ich, jetzt in deinem Namen würde ich auch sagen,
dass ich trinke in der Woche eigentlich jeden Abend alkoholfreies für den Geschmack. Und ich finde so geschmacklich echt nicht so schlecht, muss ich sagen.
Es gibt ein paar, die sind jetzt nicht unbedingt mein Fall.
Ja,
aber
das stimmt. Muss sagen, Starnberg alkoholfrei, das schmeckt überhaupt nicht.
Nee, das schmeckt irgendwie. Also, man kann es trinken. Das ist, also es geht zu trinken, aber es ist jetzt nicht, dass man es mit dem Genuss trinkt, wie man es normale Starnberg-Export trinkt. Meines Erachtens.
Ja.
Aber da gibt es halt zum Beispiel Holsten. Ist nicht schlecht.
Das Carlsberg ist auch ganz gut.
Carlsberg ist gut. Ich finde auch.
Das Erdinger alkoholfrei, das geht irgendwie immer. Das finde ich nicht schlecht.
Das
Mahu, nö, auf Mallorca, aber gut.
Das habe ich noch nie probiert. ich probiere mich hier so ein bisschen durch und da ist noch hier das Paulaner, das Helle.
Ja, das gab es in der Gatino zum Motorfest.
Das Paulaner Helle ist gut. Und für Weißbier ist mir das Maisels Weiße. Da gibt es aber auch das Pale Ale, das meistens das Weiße, und das ist auch richtig geil.
Ich glaube, es gibt aber vom Störtebäcker, da gibt es das Freibier und irgend so eh noch so
alkoholfrei. Atlantic Ale.
Ja, das ist auch alkoholfrei und das war nicht schlecht. Ganz kurz, weil ihr erfahrt als erstes, ihr müsst ja einen Mehrwert haben aus unseren Biergeschichten. Ich habe gerade eine Einmeldung auf mein Telefon bekommen. Putin kündigt Waffenruhe in der Ukraine über Ostern an. Guter Mann.
Guter Mann, ja. Wir werden es ja sehen, ob er bis morgen sich dran hält.
Ich denke, ab Dienstag vielleicht dann nicht mehr. Aber es wäre zu wünschen, wenn die Waffenruhe von Dauer ist, weil
ja.
Das ist irgendwie alles scheiße. Aber wir wollen jetzt nicht in große Politik abschwelgen, weil das bringt eh nichts, weil wir können es hier jetzt vor Ort in der Pain Cave nicht ändern.
Nee, wir haben eine andere Location. Also wir haben, glaube ich, noch nie in der Location aufgenommen.
Nee, wir sind vom Geheimaufnahmeraum, in einen neuen Geheimaufnahmeraum, jetzt in den Pain Cave umgezogen. Hier ist eigentlich ziemlich gemütlich auf dem Sofa.
Ja.
So ein geflochtenes Korbsofa. Der überrascht das Bild, wenn man sich bewegt hier.
Ja, ich habe noch irgendwelche Matten hinten dran.
Ja, aber du kannst dich das anlehnen, weil die Rückenlehne aus Korb, die geht mir so ein Stück weit.
Ja, ich sehe es schon, Sonst
sind das
hier. Deswegen hat es meine Matten schon verschoben.
Genau. Lustig, vor kurzem habe ich schon mal zwei Nächte oder zwei Tage drauf geschlafen auf dem Sofa.
Wurdest du verbannt?
Nee.
ich kann es verstehen, von der Rolle runter und dann
fix und fertig.
Nee, 700 Watt für 2 Stunden gedreht.
Ich hatte ja der Handwerker zu Gast in der Bude und weil die waren im Bad zugange. Um ins Bad zu gelangen, muss man zwangsläufig das Schlafzimmer durch. Da ist der Grundstück von der Wohnung, gibt es nicht anders her. Und
dummerweise
Nachtschicht. Genau, und da habe ich gesagt, da gehe ich gleich runter auf das Sofa. War okay, für den Schlafsack, Heizung aufgedreht, ging schon, aber ja.
Aber viel schlafen wir nicht.
Im Bett schläft man dann doch besser.
Ah, na gut.
Ja. Lieber und Lachen, unsere letzte Folge, ich habe gerade geguckt, haben wir am 5.12.23 Uhr. Also, ja.
Okay. Wenn wir jetzt ein Jahr Recap machen.
Nee, aber eins sage ich dir, das Geld, was ich für den Podcast Hoster letztes Jahr bezahlt habe, war für die Katz.
Ja.
Ich hatte auch, pass auf, habe ich eigentlich noch nie jemand erzählt. Und zwar habe ich mir überlegt, weil ich zahle das Geld für den Podcast-Hoster. Da dachte ich mir, du könntest ja nochmal einen anderen Podcast öffnen als Solo-Projekt. Habe ich so drüber nachgedacht. Habe ich aber nie umgesetzt. Und ja, aktuell weiß ich nicht, ob ich es noch mache. Arbeitstitel war ambitioniert, aber hoffnungslos. Das ja. kommt übrigens von alten Top Gear früher, weil da hat er also über Clarkson gerade Ambitious but Hopeless oder so.
Mhm.
Und das war so ein bisschen der Arbeitsstil, meine Sportambitionen, weil ich habe ja mir vorgenommen, dieser Marathon zu laufen. Und ich hätte super folgende Inhalt füllen können aktuell, weil ich seit mehreren Wochen habe ich irgendwie so Kratzen im Hals, was dieser Risch weggeht. Und ja, ich sollte mal zum Arzt gehen. Wenn das Kratzen am Hals am Dienstag immer noch ist, gehe ich zum Arzt, ich schwöre. Weil irgendwie habe ich mir wahrscheinlich eine Art Infekt oder so einen Scheiß eingefangen.
Der ist aber gelegt hat, wahrscheinlich im Körper ist irgendwo
fest. Krieg es nicht los. Ich bin in letzter Zeit häufig und oft müde. Also wieder ambitioniert bin ich schon, aber hoffnungslos ist es halt trotzdem das Unterfangen. Ich hoffe natürlich, dass nicht das dann das Schlimmste zum Vorschein kommt und die Frau Doktor mich hier krank schreibt bis zum Marathon, weil Marathon ist am 18. Mai, also ungefähr in nicht mal einem Monat. Ja, schauen wir mal.
Zu dem Marathon, ich bin auch zeitweise jetzt immer mal unter die Läufer mitgetreten, aber alles nur für Kurzdistanz. Und ich wurde von mehreren angefragt, willst du auch dort nicht rennen? Und dann haben sie mir das Stockgeld genannt und dann habe ich gesagt, nein.
Ich hab das ja von einem Jahr vorher gebucht. Letztes Jahr im Mai habe ich es gebucht. Ne?
Da war es noch günstiger.
Da ging es noch. Ich hatte so 90 Euro bezahlt. Ich habe auch so ein Finisher-T-Shirt mitbestellt, was schon mal 20 oder 30 Euro extra kam.
Aber du bezahlst jetzt locker dreistellig, glaube
ich. Das finde ich schon, also pro Kilometer über 2 Euro, das ist schon sportlich.
Ich meine, du wirst sicherlich eine
gewisse Verpflegung bekommen. Alle 3 Kilometer gibt es eine Getränkestation mit Wasser und alle 6 Kilometer gibt es Bananen.
Und, na, aber da musst du ganz schön viel
Affen. Wahrscheinlich irgendwelchen ISO-Scheiß und Riegel-GS, weil ich habe die Grafik war ein bisschen komisch, da waren blaue Blöcke, braune und gelbe Blöcke. Ich glaube, die gelben Blöcke sind für Bananen und die braunen können auch für Bananen sein, für Reifenheit.
Ja, die.
Oder, im Osten ist ja nichts Neues, wir stehen alle 6 Kilometer super steife Faschis am Straßenrand.
Und feuern dich an. oder jagen dich, je nachdem, was du für eine Hautform hast.
Je nachdem, welches Leibchen trägst. Apropos Leibchen. Und zwar war ja Ende März war ich in Italien mit meiner Freundin und haben uns meistens in Remo angeguckt, das Radrennen, ne?
Müssen wir hören?
Nur der Monitor dummelt sich ab, es läuft okay. Noch. Den habe ich vor unserer Maus gewagt und außerdem auf Abbrechen geklickt.
Entschuldigung, noch, ich wollte nicht weiter.
Ich glaube, solange die Zeit hier oben im Radar läuft.
Ja, und wenn es dunkel ist, sehen wir die Zeit nicht mehr, Radar.
Ja, aber das Rad lieber weiter, hat man schon mal. Egal, auf jeden Fall bin ich krank angereist. Da glaube ich auch lag es daran, weil ich in der Woche davor mal auf Arbeit mit dem Fahrrad gefahren bin, Nachtschicht.
Da war es noch recht kalt.
Und da war es recht kalt.
Kalt und feucht vielleicht. Bin ich
tief gegangen, weil ich schnell hin wollte und das war wahrscheinlich der Fehler damals. Das war eine normale Erkältung damals. Auf jeden Fall abschneiden gegen Ende des Urlaubs am Tag vorm Rennen in Mailand Sanremo. Und in Sanremo bin ich schon laufen gegangen über den Poggio. Und habe mir selbstbewusst, wie ich bin, mein DFB-Trikot angezogen, das Pink-Lila, ne, was es dort gibt. Hat auch nicht gewusst, dass am Abend zuvor die DFB-Auswahl die Italiener 3-1 besiegt hatte. Mir hatte aber okay, Italiener irgendwie Gewalt angedroht, also war es wahrscheinlich nicht so dramatisch.
Nee, es war ja in der Nations League.
Ja, das hätte aber wahrscheinlich okay.
Also
bei einem Weltmeisterschafts-Halbfinale wäre es vielleicht besonders gewesen.
Ja, das frage ich mich eh. Also, schön und gut, so Nationalmannschaftsspiele.
Das erste.
Alex hat seine Stärke nicht verloren. So Nationalmannschaftsspiele, schön und gut, wer sich damit gerne identifizieren will mit seiner Nationalmannschaft vom Fußball, kann man gerne machen, alles dran und dran. Ich finde es bloß immer so schwierig, also die Nations League, ich weiß nicht, gibt es jetzt seit 3-4 Jahren.
Ja, genau. So, ne?
Also die gibt es jetzt noch nicht so ewig und im Endeffekt ist es ja nur Geld rausschlagen. Was dieser ganze Scheiß.
Das ist,
also die,
das ist ja wie mit der Konferenz League, die es gibt, diese
genau,
europäische Wettbewerb.
Und diese Spiele, also weiß ich nicht, die Nations League, du belastest die Fußballer noch mehr, denn im Endeffekt, kein Fußballverein freut sich darüber,
ja.
Unbedingt, aber wahrscheinlich steckt die FIFA je nachdem, wer da alles da, UEFA, FIFA, die stecken da so viel Kohlen ein, wahrscheinlich mit Einnahmen für.
Wahrscheinlich mit Fernsehrechten und den ganzen Scheiß.
Ja, ich fand das immer so schwierig.
Das ist schon eine Weile her, da gab es so einen Podcast, da ging es so drum um die amerikanischen Sportarten, die NHL, NBA und so. Und die sind ja enorm groß, diese Ligen und in der Vermarktung und so. Und die tun aber eher so durch Verknappung das Produkt wertvoll machen. Und ja, gerade in Europa mit Fußball hat man eher so das Gefühl, man bietet immer mehr an, um noch Profit rauszuschlagen. Und ja, die Leidtragenden sind die Fußballer und die, eigentlich auch die Fans, weil die Wettbewerbe eigentlich, man sieht nicht mehr durch, wird immer sinnlos, es gibt noch einen Pokal, einen Scheiß und noch ein Spiel, was keinen Sau hinten aus interessiert. Ja, da ist es bei dem Football, da gibt es die Liga, und dahin gibt es den Super Bowl und das ist das Spiel, wer das gewinnt, hat einfach alles gewonnen. Und das ist auch geil. Und das, da wird dort noch mehr Geld wahrscheinlich umgesetzt als mit der Champions League, den ganzen Scheiß. Also,
das ist ja auch das Komische. Ja. Also jetzt, ich glaube, ans letzte Jahr, ich kann mich nicht daran erinnern, wer zum Beispiel die Conference League gewonnen hat.
Ja, das kann ich sagen.
Ich wüsste auch nie unbedingt, wer der Europa League gewonnen hat. Also was eigentlich diese quasi die zweite Liga in Europa ist. Ja. Ich weiß nur, dass Leverkusen im Finale war, aber ich glaube, die haben gegen irgendeinen italienischen Club verloren.
Ich weiß es nicht mehr.
Ist aber wurscht. Das Einzige, wo man sich vielleicht im normalsportlichen Fußballsinne irgendwo erinnert, ist Champions League-Sieger, weil das halt Königsklasse ist. Mhm. Das ist halt so. Und was ich auch bei den Amis ziemlich gut finde, wenn du ein erfolgreiches Team, die Teams sind ja alle an meistens größere Städte gebunden. Also jetzt ja, Dallas Mavericks hier oder Boston Celtics, keine Ahnung, wie die alle
sich. Denver Nuggets.
Ja, genau. Die
Denver Cheese Nuggets und San Antonio Hotwings
hier. Hotwings, ja. The New York hier, Chili Knicks. jedenfalls, wenn dort diese Mannschaft, also ich hatte das mal in einer Dokumentation über den Zehnkämpfer aus Deutschland, den Leo Neugebauer, also der bei Olympia war der einer der größten Medaillenhöfe, der hat glaube Silber auch bei Olympia geholt.
Ich weiß, ja.
Ist, ich glaube, immer noch Weltjahresbester im Zehnkampf, ist aber wurscht. Der ist aufgrund der deutschen Sportförderung, weil da zu wenig Trainings, zu schlechte Trainingsmöglichkeiten waren, ist der in die USA ausgewandert und trainiert dort halt mit. Und er ist in Texas, ich weiß nicht, also irgendwo in Texas halt an irgendeiner Universität halt. Und in dem Ort ist Football die größte Football der größte Sport. Aktivität von dem College und halt allen drum und dran. Und alles, was sie an Einnahmen haben, haben die wie ein Budget-Cap. Und dann wird halt zu jedem Sport wird halt der gleiche, also wenn dieses Team von seiner Heimatstadt im Football erfolgreich ist und unheimlich viel Einnahmen macht, werden die Einnahmen alle aufgeteilt auch an die anderen Sportarten. Und alles aber halt zu einem fairen Prozentteil halt mit aufgeteilt. So, dass halt, da hat halt dann die Schwimmanlage halt auch die neueste Technologie,
ja.
weil die sich halt einfach leisten können. Obwohl das im Endeffekt eine Nischensportart für die ist. Aber die wissen halt, zum Höhepunkt Olympia, weil ansonsten sieht man ja meistens die meisten kleineren Sportarten, sieht man sonst. Nee, nur zu Olympia guckt man halt ja, wie im Winter Curling an. Ja. Kein Mensch guckt sonst Curling an. Oder Eiskunst, ja, Eiskunstlauf guckst du nicht zu Olympia an, aber es hat andere Gründe, aber es gibt so viele Sportarten, die sieht man halt nur bei diesen ganz großen Events. Da guckt man immer die Weltmeisterschaft eigentlich dazu an. Und da ist es halt das Geile, in Deutschland wird halt eigentlich alles an Geld in Fußball investiert, weil das halt auch medial wirksam ist,
ja.
Beziehungsweise interessiert sich halt wahrscheinlich jeder Dritte für die dritte oder vierte Liga in Deutschland, also Regionalliga halt dann. Und für alle anderen sind halt Randsportarten und da ist halt kein Geld übrig. Und dann kannst du keinen Spitzensport ausüben, außer du bringst halt selber viel Geld mit.
Ja,
aber das bringt halt dann auch nichts.
Das ist so irgendwie, ja, ich höre mal so Triathlon-Podcasts, so das Problem mit die Schwimmhalden, gerade hier in unserem Breitengraden, dass es da halt immer weniger gibt und es auch immer teurer wird, wenn du dort einfach ein paar Bahnen schwimmen willst, einfach Schwimmsport halt, weißt du, weil die Schwimmbäder betreiben halt sind auf teuer, weil du enorm viel heizen mussten, so eine Scheiße. Also echt nicht so, und da hängt viel Rattenschwanz dran und so Schwimmen wird dann irgendwie dann doch immer mehr zum Elitensport. Und weil man sich leisten können muss, man braucht die Anlage, man muss die Anlage, den Eintritt auf die Anlage sich leisten können, oder man hat den Verein, der sich leisten kann. Das ist eigentlich irgendwo schade.
Und da ist es, ich finde es da eigentlich gar nicht schlecht, wenn du da so ein Budget-Cap machst und sagst, hier alles, was ihr an Übereinnahmen macht, quasi an der größten Stelle,
kommt den anderen zugute.
Kommt den anderen unten drunter zugute. Und ja. Und dann gibt es halt ja auch noch bei ich weiß nicht, ob es nur beim Football so ist, aber ich glaube, es ist auch beim Basketball so, bei denen, wenn die die haben ja diese Draft und so alles drum und dran, wo die halt hier ich weiß gar nicht, ob das per Zufallsprinzip ist oder so.
Ich glaube, da wollen wir da
gibt's ja so die, haben solche Picks so dann, so wo die
Pool an guten Spielern, wie immer was, und Der letzte oder schwächste Verein aus der Vorsaison, da was erstes in sich auswählen, irgendwie so geht das, glaube ich. Aber ja.
Und
viel Halbwissen bei mir.
Und so wie ich es gehört habe, ist auf jeden Fall dann beim Football auf jeden Fall so, da gibt es eine Salary Cap.
Genau.
Und da ist es halt dann auch so, dass wenn du könntest jetzt rein theoretisch die vier Topverdiener in deinem Team haben, müsstest aber dann halt um die vier Leute noch absolute Dullis wahrscheinlich rundherum stellen, die kein Geld verdienen.
Gleichzeitig Platzwart und Spieler, ja.
Genau, dass du halt quasi nie über deine Salary Cap drüber kommst. Und ich glaube, das ist gar nicht doof.
Das sorgt für die gewisse Chancengleichheit.
Genau, weil dann ist es auch jedes Jahr wieder spannend.
Ja.
Wer kommt denn jetzt eigentlich dort und dorthin? Also, beziehungsweise vielleicht kann einer aus einer Anführungsstrichen schlechten Mannschaft eine absolut Top-Mannschaft formen, weil die halt als Team super harmonieren miteinander. Obwohl die jetzt keinen wirklichen Starspieler drin haben.
Das hat der jetzt Denver Broncos, die werden was. Als anderes, Julian, ich war in Italien nicht nur zum Radrennen gucken, ne?
Sondern um Nudeln zu kaufen.
Ich habe Nudeln gekauft, davon kursierst du auch gleich noch.
Ja,
aber ich habe da was mitgebracht, hol das mal her.
Oh, ja.
Und zwar sind es in Italien. Also wir waren ja Ende März in Italien und jetzt
versuche so wenig zu wirklich zu rascheln.
Und jetzt ist ja Mitte April, jetzt Ostern. Und so wie das bei uns in Supermärkten ist, dass da schon im März der Osterscheiß rumsteht, ist es in Italien auch so. In Italien ist so ein Ding, riesige große Schokoeier von allen, was es gibt, für alles, was es gibt, zu verkaufen. Also da gab es ja riesige Kindereier, Gran Sobresa schon drauf, mit Monster Trucks, mit Feen und mit Elfen und mit sämtliche Scheiße.
Das ist eigentlich wie eine Zuckertüte.
Das gab es mit Fußballern und Senf. Und hier, da gab es MotoGP-Eier. Mhm. Große MotoGP-Eier. Und da wir ja quasi der MotoGP-Podcast sind hier.
Ja. Aber nur mal so bloß nebenbei. Ich habe noch nie einen wirklich richtig guten MotoGP-Podcast gefunden. Also jetzt der mich fesseln würde, dass ich den anhören würde.
Ich habe mal das Gasgeflüster gehört eine Weile.
Ja.
Aber das fand ich da irgendwie nicht mehr so. Keine Ahnung, hab ich den irgendwann aufgehört. Und dann MotoGP, ne, so richtig, ne.
Also, der ähnliche, wo ich immer mal reingehört habe, ist das Everything Motor Racing.
Ja.
Das ist aber ja was Englisches.
Ja.
Also, das beschäftigt sich schon damit, aber das ist halt dann auch manchmal ein bisschen zu viel auf Englisch. Ja. Also, wenn du einen deutschen Podcast hättest, würdest du es eher schnallen. Also, ja, was ist eher schnallen? Du schnallst das auf Englisch, aber irgendwo.
Ja, du musst halt dir aufmerksam zuhören.
Das ist ja halt, ne? Das ist nie im Radsport-Podcast, habe ich jetzt festgestellt. Gibt es wie Sand am Meer?
Gibt es viele mehr gute, ne?
Da gibt es viele, die auch einen interessanteren Spot vielleicht so ein bisschen beleuchten für einen persönlich. Also jetzt sei es. Also, gut, vielleicht identifiziert man sich mehr damit, weil man das selber ausüben kann.
Ja, wahrscheinlich.
Aber egal, der Alex hat seine Eier mitgebracht.
Genau, ich habe die riesen Eier mitgebracht und die packen wir jetzt mal aus. Weil es ist wahrscheinlich ein großes Schoko-Ei drin. Das ist hier 42 Gramm. Ist hier Uevo, also Uvo, Ei, di Cicolato, ja. Also
Schokolade.
Alle Latte, also
mit Milch.
Mit Milchschokolade, ja.
Milchschokolade.
42 Gramm Milchschokoladenei hier. Im MotoGP-Design eingepackt.
Es hat Uovo, die ja, bin ich ja. Kakao 31%, Min, Ingredienti, Zucchero, Burro di Cacao, also Butter mit Kakao,
Kakaobutter.
Zucker, Milchpulver, Pasta di Cacao, also hier sind Nudeln aus Kakao drin.
Kakao-Nudeln.
Kakao-Nudeln.
Also es raschelt jetzt ein bisschen lauter, weil wir die Eier auspacken. Es tut mir leid.
Aber vielen, vielen Dank, Alex, dass du ihn mitgebracht hast.
Bitte.
Ich habe nur eine große Frage. Wer ist der Fahrer hier vorne drauf?
Das ist eine gute Frage.
Weil auf dem Fahrer, man erkennt nicht. Also ähnliche. Also ich würde behaupten, auf dem Helm hinten steht eine 49 drauf.
Oh, mein Ei ist eingedrückt.
Ich würde eine 49 hinten auf dem Helm vielleicht erkennen können.
Kann gut sein, ne?
Aber ich weiß nicht, also 49 ist meines Erachtens die Gian Antonio.
Ah, das ist ja keine Ducati auf dem.
Nee.
Das ist eine Superbike Ducati, die hier fährt. Das ist ein Fenster im Auspuff, hinten neben Höcker.
Na, aber nee. Der Höcker passt nicht zur, zur Ducati.
Stimmt, nee, das, also das ist, dann wird es eine ältere Honda sein. Das müssen wir mal gucken.
Das ist jetzt eine große Frage.
Das wird schon ein MotoGP-Motorrad sein. Die hatten ja mal die Auspuffanlage hinten am Höcker.
Ja, aber wie lange?
Das könnte aber auch ein ATV-Helm sein, wenn man so guckt hier. Das
ist ein Aero, oder?
Ist der Aero, also, steht Aero hinten dran, Rohr 49. Wo ist ATV-Helm, so von der Form her. Nichts genau, das weiß man nicht. Also mein Schoko-Ei ist eingedrückt.
Mein Ei ist noch... Mein Ei ist ganz... Und es steht einfach nur in der Form drin.
Genau. Ah! Ich hab's zerdrückt. Achtung! Das ist eine Überraschung im Ei drin, ne?
Oh, das ist ein Überraschungsei.
Ich hab das Schoko-Ei zerstört.
Du musst jetzt das ummachen.
Du kannst, aber du musst nicht.
Oh.
Und wie schmeckt die Schokolade?
Hm.
Lecker.
Schmeckt lecker. Ja, wie wenn man so einen Weihnachtsmann halt.
Hm. Kill.
Kill. Hm.
Ich habe hier ein MotoGP Dings drin, und zwar.
Eine Sonnenbrille.
Nee, ein Schlumpermäppchen.
Ein was?
Das ist eine Federmappe. Eine
Federmappe.
Eine Stiftrolle. Und das ist ein Schiffchen, was die bei der Sonne sagen war.
Mit Reißverschluss. Na, ich guck mal nach. Vielleicht habe ich das leicht
drin. Das ist neutral. Es steht MotoGP Racing Team drauf. Das ist kein Fahrer. Ich wüsste, dass es irgendeine Marke Marquester drin sein könnte.
Aber es ist ja das offizielle Licensed Product.
Ja.
Also, das heißt, wir können diese... Ach nee, oh, ich habe was anderes. Oh, Savage.
Ein Schlüsselband.
Schlüsselband. Cool. Habe ich endlich einen neuen Schlüsselanhänger.
Also, den habe ich noch nie irgendwo gesehen. Wir sind ja öfters mal auf MotoGP-Veranstaltungen.
Na, weil wir nicht Savage sind.
Ja. Ich muss aber sagen, wir hatten uns so Kinderüberraschungsei mitgenommen, eins für uns und eins noch für Verwandte, junge Menschen. Und die Kinderschokolade hat besser geschmeckt. Heißt jetzt die MotoGP-Schokolade. Wir rumlachen. Apropos besser schmecken, ich habe ja noch ein Bier, was an der Heizung steht, deswegen müssen wir zusammen
vielen trinken. Vielen
Dank. Das habe ich letztes Jahr in Frankreich gekauft.
Was, die 7,5? Das kannst du wieder nicht hier in dickbäuchige mit hier.
Der blonde Pelikan, ja.
Einen blonden Pelikan kannst du nicht in ihr dickbäuchige mit Rückenschmerzen und Pferderschwanz reinkippen.
Ja, niemals.
Und ohne in dein Auto.
Niemals. Da ist sogar ein Pelikan im Grundkuchen drin.
Meine Frage, wie macht eine Pelikan?
Na, irgendwie so zwischen Kakao und Kikariki. Irgendwas.
Wollen wir es nachgoogeln? Also wir könnten Google Lens hören.
Das kann man
Google oder willst du Siri fragen?
Ich frage die Meta-KI.
Wem?
Die KI, die jetzt bei WhatsApp drin ist.
Ah, ach, die Meta, ja.
Macht ein Pelikan. Die hat mir schon viel, oft weitergeholfen, ja. Achtung, sie schreibt und ein Pelikan, was Geräusch. Ein tiefes, grollendes Kro oder Kra, ein lautes Knarren, das Kreck oder Krack.
Mich wird
ein
sehr
sanftes, glucksendes Guck, Guck, Guck.
Hast mache mir einen Pelikan nach, bitte. Ach, dann irgendwie gekriegt. Ah, der Google.
Wie macht ein Pelikan? Achtung. Das ist ganz schön leise, hä?
Wie macht ein Pelikan? Hab mich nur.
Das klingt nicht gut.
Hab mir nur einen Link.
Das ist scheiße. Da furzt doch.
Das ist auch der White Pelikan. Es gibt einen Brown Pelikan.
Ja, ist klar. Der eine macht Kikeriki, der andere.
Pelikan Sound.
Das wird nicht mehr. Ich sag mal so, Prost, lass mir den Pelikan schmecken. Ja. Das ist übrigens der blonde Pelikan. Blonde, die charakterische drauf. Helles Bier.
Riechen tut er gut, auf jeden Fall.
Schmeckt wie so französisches helles Bier.
Merd!
Nee. Extrem fruchtig.
Boah, aber wirklich. Das hat so, boah, was ist denn das für süßes Zeug, was du so...
Schmeckt putz. Da bin ich froh, dass du es 033 schreibst. Das ist das Krack, Krack, Krack. Das tiefe Scrollen des Krack, Krack, Krack. Das Ding, das würde was in seinem Hals stecken.
Da hat es irgendwo versucht.
Das wäre ein Schweinchen. Das würde Kunden, das Schwein sein, da gibt's auch.
Ja, jetzt ja.
Naja. Das sieht man wieder mal, dass der Pelikan kein Singvogel ist.
Ich hatte da neulich ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wo das, da wird hinten auf so einen kleinen Käfig gefilmt von so einem Papagei und dann wird von dem Papagei rausgefilmt und dann steht so eine KTM, so eine Motocross halt dort da und dann steht er halt nur so in dem Video da, selbst der Papagei macht sich lustig über die KTM und dann hörst du halt, wie der den Stotter nachmacht die ganze Zeit. So wie als würde er halt leer drehen.
Ja, ist klar.
So wie als würde er das Geräusch permanent hören.
Der eine Papagei macht die Türklinge nach und der andere halt ein Stottergeräusch von der KTM. So ist es halt.
Ja, aber an irgendwas Süßes erinnert es mich. Ich weiß nicht, was es ist. Weiß nicht, an Ingredienz.
Es sind also Französischäden drauf, ne?
Ja, identifizieren kann. Es hat auf jeden Fall 68 Kilokalorien.
Ist Wasser, Malt, ja, Hopfen, Sirup, der Glucose,
ja, Zucker. Zucker, ja. Dann Zucker wird auch Zucker sein.
Ja.
Würdest du sagen?
Das kann keiner lesen, da ist bei mir das Etikett zerstört.
Hublons. Aber ich weiß nicht, was Hublons sind.
Extrats de Koriander, also vielleicht wenn da unseres Koriander-Extrakt.
Und Orange.
Et Decore d'Orange, Lefure?
Lemuren sind hier drin.
Wie scheiße. Sis, vous, voyez, un léger dépôt dans la Boutelle. Da hast du es. Also hier ist ein Haufen Butches Zeug drin, also schmeckt es auch. Hast du die Etikett gut, also ich habe es gekauft. Mit dem Pelikan fand ich gut.
Das finde ich auch. Also eigentlich, wenn man das Etikett so als T-Shirt...
Da gab es auch verschiedene Sorten von dem Pelikan-Bier.
Achso.
Ja, das war nicht also, das helle, ja. Meine
Angebetete fliegt dieses Jahr noch nach Nizza? Ich glaube Nizza. Macht die.
Düsseldorf West.
Ja, irgendwo in Frankreich halt. Ja, irgendwo in diese gottlose Gegend. Und mal sehen, vielleicht bringt sie mir da auch was mit. Man fliegt ja, der feine Person fliegt ja nicht ohne Gepäck. Und in Gepäck kannst du ja auch mal so eine Flasche mit reinlegen.
Ja, im Gepäck kriegst du es weg, das ist richtig.
Im Gepäck kriegst du es weg, das genau. Ist es halt.
Der Jön hat auch noch was mitgebracht, und zwar der feine Cracker selber gebacken.
Ja, das ist ja mehr oder weniger gebacken, das ist ja...
Ach ja, pass auf, und zwar ist das der heiße Scheiß aus dem Radsportkosmos. Reiskekse hier.
Das ist ja nicht mal Reiskekse, das ist ja so. ein gepuffter Hafer.
Genau, den habe ich nicht. Die Tiere, schon seit.
Alnatura habe ich genommen.
Genau, extra. Hab ich auch gekauft. Ich habe es rumstehen, ich habe
es nicht gekauft. Aber ich habe mittlerweile gesehen, es gibt auch im Kaufland den gepufften Hafer als günstige Ware. Ist aber irgendwie viel günstiger als der Alnatura.
Ja, und, ich nehme mal so ein Stück hier raus. Und das essen anscheinend die Radprofis beim Training und im Wettkampf immer.
So alle, weiß ich nicht, Stunden. Es ist verdammt süß.
Ja, also ich schieße mich da ab. Es klebt nicht so sehr an der Zähne, wie man denkt.
Nee, das ist erstaunlich auch, wenn du das machst in dem Topf. Es lässt sich unglaublich schwer umrühren.
Mhm.
Also, ich weiß nicht, ob du das kennst vom Backen her, wenn du was backst. Ich bin jetzt nicht der Freund davon, quasi irgendwas aufzuschlagen, die ganze Zeit mit der Hand, weil mir tut dann irgendwann das Handgelenk weh.
Ja.
Ich verstehe das nicht, wie manche Menschen das gefühlt minutenlang können hier, dort in so einem Teig.
Aber es schmeckt nicht schlecht.
Und wenn du denn das Zeug halt so mit dem Löffel umrührst, das ist so hartnäckig.
Das ist so zäh, so ein zäher Pampf ist das dann. Ne?
Genau. Dann schüttest du das auf dein Blech aus,
streichst
zum Auskühlen, glatt. Streichst das glatt. Und dann denkst du so, oh Gott, du wirst deinen Dopp nie wieder
sauber kriegen.
Aber durch die Hitze, wahrscheinlich durch heißes Wasser und so, löst sich das unheimlich schnell, weil es ist ja eigentlich, der Klebeeffekt ist der Zucker halt.
Ja, okay. Wenn es warm wird, ne?
Und ich würde auch sagen, vielleicht mit der Hälfte von Marshmallows wird es noch geiler sein.
Hm. Das ist die ganz süße Genuss?
Ja, aber es war ja auch in dem Rezept drin.
Ja, das mal so richtig, ne?
Aber
ich hatte immer mal mit normalen Reis, also Klebereis, so irgendwelche Reiskuchen zu backen. War so halbwegs genießbar, man konnte es essen, aber das ist auseinandergefallen, Scheiß und das.
Das lässt nicht auseinanderfallen.
Das fällt das Pocket fast. Das ist wie so.
Das hält wie Ast.
Das muss ich das Bild vorstellen. Man kennt ja diese Nippon-Waffeln, so diese halb, diese, was ist das, das ist da dann Puffreis, ne?
Ja, das ist aber ja.
So halb mit Schoko, so Puffreis.
Was ist denn das?
Das ist aber Reis, so Reiswaffeln.
Ist das trotzdem Reis?
Das ist wie Reiswaffel, das Nippon-Zeug, diese Kekse. Und so halbseitig mit Schokolade überzogen. Das ist eine unregelmäßige Reiswaffel, die mit Karamell überzogen, so ein Scheiß.
Wenn du mal, bloß mal so, um Vergleich zu haben, ich hab mal so einen gepufften Hafer. So, ich habe dann bloß mal in zwei habe ich halt so probiert, wie das schmeckt. Die sind ja mit Honig ganz leicht, ich glaube 30%.
Das schmeckt wahrscheinlich ähnlich wie das Müsli, was da gibt.
Das schmeckt wie Smacks, wenn du hörst von Kellogg's diese Honig-Dinger.
Die kannst du wahrscheinlich auch nehmen dafür.
Die kannst du 1:1 eigentlich dafür essen, sind wir wahrscheinlich immer noch besser als die Smacks von Kellogg's. Also so vom Nährwert her.
Aber die Smacks von Kellogg's sind wahrscheinlich günstiger als der gepuffte Hafer von Alnatura.
Das, ja.
Und da ist noch mehr Zucker dran, original. Es gibt mehr Energie beim Radfahren.
Also, wenn ihr euch gesünder ernähren wollt, würde ich das nicht empfehlen.
Aber wenn ihr einen hohen Kalorienumsatz habt und mal was anderes wollt als Gel und Kohlenhydratpulver im Wasser. Geil. Okay.
Das. Und ich habe es jetzt so gemacht, ich habe an dem etwas Erdnussbutter dran gemacht und ganz leicht ein bisschen Schokolade. Noch, also nicht viel, so für den Geschmack halt, quasi so wie er es halt in dem Video auch gemacht hat. Wenn ich aber, also weiß nicht, vielleicht kann man das auch mit einer anderen Zutat, also irgendwas, was man halt dann, was eben vielleicht lieber schmeckt, weiß nicht, wenn du da wie eine Art Kokosnusspaste oder so miteinander machst, kannst du halt so ein bisschen einen exotischen Touch noch mal machen.
Also Kokosgeschmack erzwingen.
Und ich finde das auch geil, dadurch, dass du das in Kokosnussöl lässt du das ja quasi schmelzen. Und durch dieses Kokosnussöl hast du, das fühlt sich im ersten Moment, wenn du es anfährst, schmierig an, aber du hast keine wirklich schmierigen Pfoten davon.
Mhm.
Butcherweise. Also so ganz butsch, also. Ich war auch sehr skeptisch, aber
ich habe mir die Zutaten immer gekauft, habe es auch nicht geschafft, das umzusetzen. Ich denke, ich werde es dann doch mal tun müssen irgendwann.
Es schmeckt, aber ich bin noch am überlegen, wie ich die auf dem Rad am Sinnfest mit transportiere. Also wenn, dann würde ich die in einer Tüte irgendwo transportieren.
Dann wickelst du den Alufolie ein, dann wickelst du jetzt einzeln ein. Also wir machen die so beim Radsport, die wickeln die in Alufolie irgendwie so ein und geben die dann so den Radfahrern halt so in wohldosierten Mengen. Aber wenn du jetzt so Backblech hast und tust das in kleine Stücken brechen.
Na, ja, habe ich ja. Ich habe eine ganze. Ja. Ich habe das.
Dann in den Frischhaltebeutel wahrscheinlich.
Ja, und dann irgendwo am Rad mit. Ne?
Wahrscheinlich hat man dann eine, wird es jetzt essen, wenn man extrem lange Strecken fährt und eine Radentasche oder so. Ja, das würde gehen.
Ich weiß gar nicht, also in dem Radsport-Podcast, den ich ein bisschen anhöre, von der Roadbike, weiß nicht, ob du.
Den habe ich nicht.
Ja, da bin ich schon am Folgen aufholen ohne Ende.
Ja, ja.
Wenn du ein bisschen Hausarbeit machst, dann kannst du halt nebenbei hören. So
kommst Zeit kommst an, du voran.
Da wurde ein bisschen diskutiert darüber, was braucht denn überhaupt der Radfahrer während des Ausdauersports. Und da gibt es ja, je nachdem, was man halt verbraucht, sicherlich. Aber Profi-Radsportler, ich weiß gar nicht, die müssen, also jede Stunde müssen die auf jeden Fall was essen.
Ja, irgendwie der Mensch im Magen kann wohl so rund 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde umsetzen quasi.
Ich glaube, die machen 70 Gramm ungefähr, damit sie die Hörer
in manchen Podcasts, die ich höre, geht es darum, dass die noch mehr zuführen, also
überflüssig.
Über 100 Gramm pro Stunde, um einfach das zu erschlagen, dass du halt wirklich immer genug drin hast. Und das sind ja so die Leistungen, die in den letzten Jahren so aufgekommen sind, nur damit erklärbar, dass die Trainingssteuerung eine andere ist und dass die Fahrer genau wissen, bei der Leistung muss ich so und so viel essen. Und da klappt das. Und dass die wirklich, dass die Verpflegung so gut und so lückenlos geworden ist, dass die wirklich genug essen, dass die auch nach 5 Stunden immer noch die Leistung abrufen können.
Ich glaube, früher zu Ulles Zeiten, also beim Ulle, da gab es halt immer mal Tage, wo die in Hunger erst reingefahren sind. Also wo du sagst, das konnte man sich nicht vorstellen.
Trainieren sind sie bloß mit Wasser gegangen, da wird er ja beim Training nicht. Und wenn du da beim Training dich schon so gut verpflegst, dann hast du eben das Training sehr effektiv und gut gestalten, kannst du dort Fortschritte machen.
Und da hatte ich auch, aber auch in der Roadbike und so sagen sie halt dann auch, also du kannst mal eine Stunde oder so, oder ein bisschen mehr als eine Stunde, kannst du Radfahren auch ohne Verpflegung.
Ja, also die Kohlenhydratspeicher im Körper sind so um die 100 Gramm hat man so, also bei 1,5 Stunde kommt man ungefähr hin.
Aber dann solltest du schon langsam anfangen, also entweder bei einer Pause irgendwas mit Neimampfen.
Also man sollte schon nach der ersten halben, wenn man lange fahren will, sollte man nach der ersten halben Stunde schon anfangen, was zuzuführen. Weil es, je nachdem, was du zuführst, dauert es auch eine Weile, ehe es dann ankommt, dort wo es hin soll. Und wenn die Speicher immer leer sind, sind sie halt leer. Und
das da wird das schon recht schnell wahrscheinlich durchgehen. Das ist ja
größtenteils purer Zucker, ja, genau. Da trägst du ja die langkettigen Kohlenhydrate.
Die das halt, sind dann wie Nudeln und so.
Die halt ein bisschen länger vorhalten und so.
Aber die sind halt nicht Leih.
Dextrin nennt sich das dann wieder. Kannst du dir in großen Eimern für relativ überschaubares Geld kaufen, selber anmixen. Es gibt Leute, die machen das. Die haben da probieren da viel rum mit Mischverhältnis, was dann schmeckt, was verträgst du, was guckt gut an. Kannst du ja so Kohlenhydratepulver fertig kaufen, das kostet in den Markt mehr, das ist ganz klar. Das funktioniert aber ziemlich gut. Das machen müsste. Was der beliebt, sag ich mal so.
Das ist ja, aber ich glaube, ich hatte das auch in der Roadbike, haben die da viel drüber diskutiert, was sinnvoll ist, was nicht. Aber ich glaube, die Folge war von 22. Vielleicht ist in den 2-3 Jahren auch schon wieder mehr Erkenntnis in der ganzen Sache. Die haben halt aber auch gesagt, bei manchen jetzt gerade Radmarathons, die sie mit teilgenommen haben, der eine, ich weiß gar nicht, was das war, Oslo, ich weiß gar nicht, also irgendwas in Norwegen. Der ist von Trondheim, glaube ich, nach Oslo. Trondheim-Oslo, glaube ich, ist das.
Ja.
Also ist eine recht lange Strecke, ich glaube, 300, 400 Kilometer oder so ist das. Gibt es ein Rennrad dran. Und dort gibt es halt an jeder Verpflegungsstation Käsebrödel. Und da hat er gesagt, an der dritten Verpflegestation hängt dir das Käsebrödel zum Hals raus. Du willst einfach nicht mehr essen. Er hat gesagt, du musst gerade bei Radmarathons eine gewisse Abwechslung reinbringen. Also manche wollen dann halt einfach nach dem, wenn du deine Gels und so immer wieder neu hast, dass du dann nach weiß nicht, 4-5 Stunden, ne, dass du dann einfach auch keinen Bock mehr hast, sowas Süßes neu zu hauen oder sowas, wo er dann gesagt hat, dann kriegst du manchmal so Gelüste, wo er sagt, dann hast du auf einmal Lust auf eine Bockwurst oder so. So er hat gesagt, das ist so einfach random passiert das beim Radfahren, dass du dann sagst, ich habe jetzt Bock darauf. Ich habe jetzt Bock irgendwas, was Was jetzt vielleicht gar nicht so gut wäre, grundsätzlich, aber manchmal musst du halt einfach auch deinen Gelüsten dann
nachgehen. Ja, das ist ja für ein Kopfhörspiel entscheidend, ne? Also du kannst, also wenn du stundenlang mit GS und Regeln ernähren willst, erstens kriegst du schlecht so viel fort. Hm? Und zweitens hängt es ja irgendwo zum Hals raus. Das ist wahrscheinlich das bei den ganzen Ultra-Geschichten, dass du das können musst, dass du diesen Senf halt einfach pausenlos nicht reinstopfst und dass dir das nicht ausmachst. Das ist wahrscheinlich der Trick, aber wenn du dann so sagst, ich krieg das nicht mehr runter, das Gel oder das Kohlenhydratpulver, das Getränk, wie immer was.
Das ist ja auch so eine Sache, dass, das ist so, finde ich sehr erstaunlich, also dass das, ja, jeder Mensch ist halt anders,
ja.
Aber wenn du, die haben ja auch ganz viele Probleme, wenn die irgendwelche Ultrarennen machen und dann halt an solchen Verpflegungsstationen, wenn es da welche gibt, das Event wird jetzt von dem und dem hier Ausstatter her gemacht.
Und,
wenn du das nicht verträgst, dann hast du schon verloren. Dann musst du dein eigenes Zeug mit haben.
Da kann man auch unter Umständen, wenn man weiß, wer der Sponsor vom Event ist,
ja,
vor dem Event mit den seinen Produkten was kaufen und damit trainieren, damit sich dran gewöhnen.
Aber es ist, ist erstaunlich, dass halt die Produkte dann doch auf viele Körper wahrscheinlich so unterschiedlich agieren, dass dich ausrumpelt oder also keine Ahnung.
Ich hatte noch keine Unverträglichkeiten festgestellt bei diversen Fabrikaten, aber ja, bezug, ich, ja.
Was ich jetzt ganz komisch finde, wenn ich vor irgendeiner Radfahrt bin, die ich mir fest vorgenommen habe, ich muss davor immer noch mal auf Toilette.
Hm.
Also so wirklich, wo du denkst, du musst es vorneweg nehmen, aber wenn dieser Punkt kommt, ich muss jetzt, oder ich mache jetzt in, weiß nicht, ich will in 10 Minuten losfahren, ja. Ich muss jetzt nochmal auf die Toilette, bevor ich hier, bevor ich losmache. Sonst hast du dann, ich weiß nicht, ich habe dann sonst so ein Gefühl auf dem Rad, oh nee.
Ja, wirst du leichter. Das ist,
ne? Ja, das, okay, du wirst leichter. Ja. Aber ich will bitte, ich merke, dass, wenn wir jetzt quasi, wenn ich die Freizeit aktuell habe, ist es was Gutes, wenn du bitte diesen Sport machst. Das macht dich ja jetzt nie unfitter.
Das ist schade, auf jeden Fall nicht. Nee.
Darfst halt bloß nie allzu übertreiben, wie halt der Herr Rexave jetzt mit dem Marathon-Training das auch gemacht hat.
Aha, ich reibe mir in den, ich habe zwei Paar Laufschuhe für das Marathon-Training, ne? Und das eine Paar, die sind von der Dämpfung weicher und die habe ich eigentlich, wenn ich so über eine Stunde laufe, Langläufe, die mal angezogen und habe mir dann doch da in denen immer Blasen gerieben. Die anderen, die ich immer angezogen habe, wenn ich eine Stunde oder weniger gerannt bin, hatte ich den Effekt, ne. Jetzt war ich
zur Laufanalyse?
Ne, ich habe die ja in der Laufschuhberatung habe ich mir ja eigentlich meine Füße angucken lassen und da wurden mir die zwei Modelle empfohlen halt, die habe ich dann auch gekauft, zwangsläufig. War damit bis jetzt immer super zufrieden, hat funktioniert. Und jetzt war ich auch nochmal mit dem Paar, in dem ich mir Blasen gerieben habe, nochmal dort. Und hier habe ich gesagt, ich schreibe mir immer Blasen an der Zeigezehe, also quasi die Zehe neben dem großen Zeh, ne? Dir, was der Hand der Zeigefinger ist. Und mal vorne dran, so, wo der Nagel aufhört und die Spitze quasi von der Zehe ist, wie die Fingerkuppe halt, ne? Dort ist immer die Blase. Na gut, hat er sich die Schuhe angeguckt und da scheint schon wirklich auszukennen, dort wo ich war. Er hat das Laufbild von den Schuhen geguckt, ja, wie sind die gelaufen? Ich schätze mal so 200 Kilometer, ja genau. So 200 Kilometer alt. Na, eigentlich sind die jetzt genau dort, wo sie am besten funktionieren, die Schuhe, so von der Dämpfung der Sohle und so weiter und so fort. Aber man hat auch gesehen, die Sohle war, wo der Fußbein so ist, weißt du, dort war die, in der Mitte vom Fuß war die extrem abgenutzt, weil ich wahrscheinlich immer so auf die Spitzen so lauf, weil der Lauf die halt nicht so richtig passt. Und da hat er gesagt, na gut, wäre es die Frage, ob das bei den anderen Schuhen genauso ist. Ich sollte mal mit den anderen Schuhen jetzt mal längere Stücken rennen. Und halt Lauf-ABC machen, damit der Laufstil sich verbessert, dass du halt wirklich runterläufst und nicht so hier immer hier diesen machst. Scuffen hat er dazu gesagt, wenn du scuffst. Also, ja, damit du was anfangen kannst. Ja. Viel Spaß.
Das ist das Thema, was du in deinem Podcast, deinem Solo-Podcast eigentlich
dann. Das hätte ich in meinem Solo-Podcast darüber gebracht, genau, aber David gibt es aktuell nicht, es tut mir leid, ich muss es hier einfließen lassen, sorry. Und ich habe mir aber dann meine anderen Laufschuhe, die ich neben dort hatte, zum Angucken, hatte ich mir nochmal angeguckt und die haben mehr Kilometer runter als die ich mit hatte, wo ich mir Blasen reibe. Und die haben diese abgeriebene Stelle in der Mitte, so beim Fußball, ne. Also mit denen laufe ich anscheinend anders.
Okay.
Da hatte ich auch nie das Problem mit die Blasen. Ergo werde ich jetzt das nächste Mal, wenn ich länger laufe,
mal mit denen
probieren. Und dann wahrscheinlich eventuell diese kurz zum Marathon anziehen, bevor ich dann hier nach einem halben Marathon hier blutsche Zähne habe und aber, weißt du? Ja, also das ist so das, was mich aktuell beschäftigt. Da hast du eben das Problem im Hals so ein bisschen, da kannst du jetzt nicht recht trainieren gehen. Das ist alles scheiße.
Ich bin aktuell am Überlegen, also bei uns steht ja noch im Raum zu Hause, bei meiner Partnerin schläft immer der Fuß ein oder beide Füße beim Radfahren.
Mhm.
Es wird so einfach erstmal schon gesagt, es liegt am Sattel. Ich weiß nicht, ob es einfach nur an der Einstellung liegt, irgendein Nerv abdrückend.
Hm.
Also kann ich mir ja nur vorstellen, dass ein Nerv sich irgendwo abdrückt. Das ist ja wie ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn der Sattel irgendwie ein bisschen doof vielleicht für dich gerade eingestellt ist, dass du das ein Taubheitsgefühl hier vorne kriegst.
Nee, das kenne ich nicht.
Nee? Ist ja sehr interessant, wenn du aus dem Sattel gehst und wieder das Gefühl vorne kommt.
Also ich glaube, bei extrem langen Fahrten hat man das manchmal, dass man so ein bisschen so, dass der Arsch wehtut und dass man so sich so Taubheitsgefühle einstellt, aber...
Ne, bei mir ist es manchmal so, also jetzt auf dem Rollenrad gar nicht, aber wenn ich mit meinem normalen, hat sich das irgendwie jetzt eingebürgert, wenn ich da mehr als eine Stunde fahre, dass ich dann, aber ich bin in der Stunde halt viel, aber eigentlich nur im Sitzen gefahren, dass ich dann, wenn ich aus dem Sattel gehe, so ein Taubheitsgefühl von habe. Vorneweg merkst du es nicht, weil das ist ein schleichender Prozess. Aber wenn du aus dem Sattel gehst und quasi der Blutfluss wieder kommt oder keine Ahnung was, dann denkst du so, was ist denn?
Komisch.
Das ist komisch. Aber ja, da hatte ich schon mal geguckt bei diesem Sport.
Genau, dort war ich immer in meinen Laufschuhen Sport, also Sport mit 2 U und RT am Ende.
Genau.
RTH.
Und die bieten ja auch eine Laufanalyse an, weil ich beim Joggen festgestellt habe, ich habe schon so beim normalen Gehen diese Neigung, dass ich nach innen abroll. Deswegen hatte ich eigentlich auch mal Einlagen drin, weil ich meine Schuhe innen kaputt mache.
Ja. Ich kippe auch nach innen mit der Schüssel.
Ich kipp die
nach
innen.
Haben die mir die Sarkoni-Schuhe empfohlen, weil die extreme Stützung am Innenfuß haben, dass du quasi hier nicht so nach innen knickst.
Und ich habe das Problem, wenn ich jetzt schnell längere Zeit laufe, dass es mir am äußeren Band quasi vom Knie so leicht einen ziehenden Schmerz gibt. Also so wie als würde ich halt verdrehen im Knie, weil ich versuche schon zwangsweise im Kopf, meine Füße anders abrollen zu lassen, sondern aber anders zu laufen, damit ich quasi nicht zwangsweise nach innen knick.
Ja.
Also ich lauf nie aus meiner Intuition heraus, sondern ich laufe im Kopf schon, wie ich laufen, also wie mir es immer gesagt wird. Ich bin vorher im Laufverein als Kind, wo wahrscheinlich ist ja auch weniger Last drauf, da machst du dir halt keine Platte darüber. Da hatte ich
als Kind sind die Bänder eh wie aus Gummi und das hast eh keine Schmerzen. Das ist wirklich so.
Ja, ja. Nie Beschwerden. Aber ich bin halt noch nie wirklich, ich bin mal bei 10 Kilometer gelaufen, aber mehr als 10 bin ich dann nicht gelaufen. Das wird dann wahrscheinlich, aber ich kann mir vorstellen, dass der Schmerz nie besser wird auf dem Knie.
Wahrscheinlich nicht, ne.
Ich glaube nicht, dass du denn rausläufst irgendwann. Und da will ich mal gucken, ob das entweder mit einer Schuhanalyse oder mit einer Laufbildanalyse.
Ich war zu der Laufschuhberatung dort beim Sport. Und da bist du halt, also die Sportfuß über seine Platte dort laufen lassen, die sämtliche lustigen Messungen macht, dann schöne Diagramme dir ausspuckt, dich angeguckt und so. Und dir viel erzählt zu deinem Fuß, wie das so aussieht und was da gerade los ist und ne, wo du halt hinläufst und wie du einknickst und so einen Scheiß. Und dann, also, man merkt, dass der Mensch super kompetent ist bei dem, was er macht, dort. Und wenn du dann quasi dort vor Ort ein paar Schuhe kaufst Schuhe für einen Wert von 200 Euro bis X kaufst, was ja bei einem Laufschuh dann schon schnell möglich ist.
Ja.
Dann
aber du hast ja halt ein paar
Kilometer. Das ist die Laufschuhberatung dann für lau quasi. Und die kostet über 50 Euro an sich. Also ist das schon okay. Also, weil, wenn du die alle online guckst, kriegst du die Schulen klar, günstiger als dort vor Ort, ja. Aber die 50 Euro holst du dann trotzdem nicht raus, weil das eine Paar kannst du dann dort vor Ort schon kaufen. Auch wenn dann, wenn die nicht immer alle Farben da haben, die dir gleich gefallen, aber ist ja scheißegal. So Laufschuhe habe ich ja gelernt, das ist ja auch ein Verschleißgegenstand, den man durchläuft und dann einfach weghaut.
Ja, du kannst ja nichts mehr neu machen. Ist ja wie wenn ein Reifen beim Fahrrad.
Genau, also Laufschuhe
ist dann fährst du runter und dann.
Ich muss aber ehrlich mal so sagen, du jetzt seit einem halben Jahr vermehrt häufiger laufen und weniger Radfahren und ich finde das alles. Das ist nicht schlecht, das Laufen, aber es richtig geil ist halt auch.
Ich muss sagen, ich bin bei meinen ersten Läufen wieder mit mehr Euphorie reingegangen. Da ist es mir aber leichter gefallen. Aber jetzt, wenn ich öfter laufe, dann ist es also. Ich finde, beim Laufen hast du eher das Gefühl, wann ist es denn vorbei? Also nicht, wann ist es vorbei, sondern wann bin ich denn an dem Punkt, wo ich hin will? Du bist nie so schnell. Also
was mich beim Laufen ob es stört, in dem Sinne, ich bin dann 3-4 Mal die Woche laufen gegangen und du kannst immer die Richtung laufen, immer die Richtung, immer die Richtung.
Aber du bist aber halt nirgendwo anders.
Also du siehst immer das Gleiche, du läufst immer die gleichen Runden, du läufst manchmal einfach eine Strecke hin und zurück und das hast du beim Radfahren, selbst wenn du sagst, okay, du verfolgst den Trainingsplan und heute stehen 2 Stunden Training auf dem Plan mit Intervallen, Scheiß, da fährst du los und dann guckst du so ein bisschen, okay, in 5 Minuten gehen meine Intervalle los. Dann biegst du es mal rechts oder links ab, dass ich vielleicht an den Berg den Intervall fahren kann oder so, da kommt der Anstieg. Und da siehst du halt, klar, man tendiert dazu, immer die gleichen Runden zu fahren, auch beim Radfahren. Aber trotzdem kommt man da halt ein bisschen weiter rum. Weißt du, wie oft ich dieses scheiß Pleißer in den letzten halben Jahr gesehen habe hier? Das hängt mir so zum Hals raus, dieses Dorf. Also, du kannst das Dorf nicht dafür, nee. Aber Teichgebiet musst du im Winter ja meiden, weil sonst sind ja, die weißen Schuhe gleich braun. Also, das ist so schlimm, ist das Laufen ist an sich nicht so schlimm, aber du kommst irgendwie gefühlt nicht so voran und da ist eben beim Laufen ist eben die Technik und wie du läufst und beim Radfahren kannst du einfach aufsteigen und losfahren, weil Radfahren ja als Gelenk schon geht, beim Laufen ist das jetzt nicht so. Nee. Und da muss man beim Laufen halt noch mehr Sachen beachten. Das ist nur halt einfach mal so, aber ich bin nicht der Typ Sportler. Ich habe auch eine App, die mir einen Trainingsplan vorgibt. Und da schreibt die immer der Woche so Athletiktraining auf, also wo man quasi so ein paar Rumpfübungen macht und sowas. Das geht alles eine halbe Stunde und so. Erstens merke ich, dass ich da der übelste Schlaffi bin, also da geht gar nichts. Das ist eigentlich peinlich. Aber mir macht das auch keinen Spaß. Und ich könnte mir nie vorstellen, jetzt ins Fitnessstudio zu gehen zum Beispiel.
Und dieses Stabi-Training,
ne? Und dort stundenlang irgendwelche Gewichte zu heben, zumindest. Mit diese 20 Minuten auf der Matte im Wohnzimmer. Die kotzen mich schon so extrem an. Und ich bin nur der Typ, ich mache dann die Übung so, wie ich denke, dass es richtig ist. Und dann sagt meine Freundin mal, die zuguckt, na nee, so kannst du es aber nicht machen. Und da hat sie recht, 100%. So kannst du es nicht machen, weil du lässt jetzt hier, keine Ahnung, du lässt jetzt den Arsch hängen und weil ich aber einfach so schlaffi, was das angeht. Also da geht ja gar nichts.
Ja, wenn,
wozu, man braucht es beim Radfahren ja auch nicht im Regelfall.
Ja, aber es ist glaube ich, auch beim Radfahren nicht unbedingt schlecht, wenn
das also ist. Es ist besser, nie. Wenn man bei Rumpfmuskulatur, wenn man selbst wenn man immer der Woche macht.
Es geht ja einfach auch beim Radfahren, glaube ich, auch viel um Rückenbeschwerden. Alles
ja, und dran. Die Stabilität im Rücken, weil du musst dich ja mit dem Rücken so abstützen gegen die Leistung, die du mit dem aus dem Bein raustrittst. Gerade wenn du dann im Gelände fährst, also Gravel, Mountainbike etc. Renner auf der Straße ist wirklich super entspannt eigentlich, weil da sitzt du einfach bloß auf unserer kleinen Straße. Da machst du nur mit den Beinen eigentlich.
Und außer du sitzt in der Aero-Position.
Die Aero-Position ist aber auch, da muss man dazu sagen, die Aero-Position, also so gebückt, da musst du wirklich, das ist eine Gewöhnungsfrage, da musst du dich auch dran gewöhnen, dein Rücken und deine Arme, dass du dich dazu abstützt. Und Thema Kurbellänge dann wieder. Kürzere Kurbeln, Bein kommt weniger weit nach oben, knickst dich hier quasi
in der
Hüfte nicht so extrem ab. Also beim Radfahren, aber bei unseren Körpergrößen sind die 175er Standardkurbeln schon okay. Wahrscheinlich, wenn ich mir nochmal ein Rad kaufen würde, ein Straßenrennrad, würde ich vielleicht sagen, okay, gehst mal mal 5 mm kürzer bei der Kurbel, 170 oder so. Jetzt weiß ich nicht, 165 oder.
Ich glaube, ich habe das jetzt bloß gesehen. Bei Roubaix haben sie die Bike-Setups durchgegangen von den ganzen Profi, also von den Siegeranwärtern.
Ja.
Und da war glaube der Pogacar hat 165er Kurbeln drauf gehabt. Aber der ist ja auch nicht riesig.
Der Pogacar ist kürzer gegangen und der Winkelgard wurde wo, weil ich bin bei den Radsport-Podcasts ungefähr einen Monat aktuell zurück. Also bin du Anfang März bei den Radsport-Podcasts. Und da wurde schon das ganze Frühjahr, den ganzen Winter über, ja, Wingegard 150er Kurbeln, die gehen alle kürzer. Und bei SRAM sind wohl alle kurzen Kurbeln ausverkauft, weil jetzt alle diese Bilder, ich muss mir eine kurze Kurbel kaufen, weißt du?
Die fahren kurze Kurbeln, da müssen das, wir jetzt auch kurze Kurbeln.
Ja, da ist so viel Hektik und so dabei, also das darf man jetzt nicht überbewerten. Ja, also das. Klar, das ist noch, wenn du einfach normal Rad fährst, der Scheiß drauf ist. Da? Also, es ist, wo die Mountainbiker täten, wobei die 175er, wir hatten, der Jürgen und ich hatten das Thema schon mal, weil ich bei meinem Mountainbiker an der Schaltkurbel aufrüsten wollen würde, hab schon nicht gemacht, und da stand im Raum an, neue Kurbel kaufen und da vielleicht ein bisschen kürzer zu gehen. Beim Mountainbiken würde man die 175er Kurbel fahren, weil. Weil man da mehr Drehung mit hat, mit längeren Kurbeln, weil der Hebel ja länger ist, ganz klar. Und das wäre wohl besser beim Mountainbiken, wenn man zum Beispiel jetzt mal einen scharfen Antritt steil berghoch fahren muss oder wenn man über eine Stufe oder das Vorderrad quasi leicht haben will oder anheben will, um über eine Stufe oder so zu kommen.
Ich denke, Wurzel oder irgendwas.
Ich denke, beim Heavy würde das keinen Unterschied machen, da wäre eine kurze Kurbel trotzdem eine schlechter.
Weil du keinen Anstieg hast, der
du musst es nicht
über, technisch
du musst so es nicht über den großen Stein drüber, eine hohe Wurzel oder so, weißt du? Du musst eher rund treten, mal Last drauf bringen. Aber ich glaube, man muss das jetzt nicht zwingend machen fürs Heavy, eine kurze Kurve fahren.
Ich glaube, beim Heavy gewinnst du am meisten Zeit auf Waldautobahn.
Ja.
Auf den Stücken, wo es halt einfach stupide auf
richtig Druck haben musst.
Auf und deine Wattzahlen ankommt.
Ja, genau.
Deswegen, was du nichtsdestotrotz musst du auch rein theoretisch ein Singletrail recht flowig runterfahren können. Das gerade nachts musst du dann eigentlich, also du bist nachts nie im Leben so schnell wie tagsüber. Das kann ich. Also außer jemand, der vielleicht Angst hat und dann nachts halt weniger sieht.
Das ist richtig und, scheiß, ja.
Und dann halt einfach mehr fliegen lässt, weil es ist ja ähnlich, es kann nichts passieren.
Gibt es ja auch die Charakter, ja,
die dann einfach, so rum, ja. Die dann hier, die quasi die Scheuklappen von der Nacht brauchen.
Mhm.
Ich glaube, die Heavy-Strecke ist halt sonst so konzipiert, dass du.
Das ist ziemlich überschaubar.
Dass du es, das ist vom Schwierigkeitsgrad auch gut, mit einem Standard-Setup halt fahren kannst.
Also ich verliere, glaube ich, beim Heavy die meiste Zeit in dem ersten Trail bei hinterm Kletterwald, auf dem ersten Stück. Da verliere ich wahrscheinlich die meiste Zeit. So im Gefühl immer, wie dort andere fahren.
Ach, sind die Leute. Die fahren.
Du biegst ja erstmal, du fährst so hinter den Wald, dann biegst du scharf links ab, dann fährst du hinterm Kletterwald so runter.
Unten ja, das ist recht neu. Und dann fährst du, glaube ich, dann dort hinten so den Waldweg raus, so bis du auf die Waldautobahn hoch.
Genau, da gibt es ein Stück der Richtung Straße, dann wieder hinten wahrscheinlich den Drängenbach drehe, dann geht es die Waldautobahn wieder hoch, so links, rechts, links, Waldautobahn, dann in den Dreh runter Richtung wo du oberhalb vom Grün herauskommst, dann geht es durch die Senke, wo es dann runter geht zum Posthaus Grüner.
Ja, wo die Skisprungschanzen sind.
Durch die Senke fährst du gerade durch, dann biegst du leicht links ab und kurz bevor es zur Skisprungschanze runter geht, machst du so links
so einen Gummiberg hoch.
Den Gummistiefeldreh hoch. Genau, da oben ist immer Disco und DJ. Und ja, dann geht es wieder weiter, die ist ziemlich gut, weil die geht so viel bisschen bergab, wenig bergauf, dort rollt extrem gut, muss man sagen.
Da fühlst du dich dann auf der Runde eigentlich immer am
wenn du es dort nicht geschafft hast, ist das Schwerste eigentlich überstanden.
Danach, ich weiß nicht, wie aktuell die Runde ist, ob du dann direkt neben Wildgarter abbiegst,
du fährst die Waldautobahn runter. Durch die Senke, dann machst du 90 Grad links weg, fährst vor zum Wildgarter und dann den Wildgarter-Dreh runter. Und der Wildgarter-Dreh ist eigentlich auch ziemlich easy.
Kommt darauf an, welche Linie du wählst.
Aber es gibt eigentlich im ersten Stück die linke Linie und im zweiten Stück, aber die war letztes Jahr abgesperrt, die ganz rechte Linie war letztes Jahr gesperrt, also musst du die zwei linken nehmen und die sind so, naja, geht so, mal so. Aber da musst du gucken, wie viel Verkehr ist, ob kommt jemand von hinten, kannst du ihn überholen und da musst du gucken, wie es halt passt.
Ich bin mit dem Cyclocross dort lang gefahren und fand's Also die linke Linie fand ich mit dem Seitenkurs schon eklig.
Da gibt es so süße Senken durch,
ja, ja.
Und dann über Wurzeln. Die ist ein bisschen tricky, aber mit einem Rennen waren schon Mountainbike eigentlich ja, nichts,
was nee, dich aus der Ruhe bringt. Mit dem Seitenkurs nervt dich halt jede Wurzel.
Auf jeden Fall.
Weil du dann an jeder Wurzel denkst, ach nee. Ja. dann das Butsche, das Komische ist ja hoch zu dieser Stausee-Überquerung, zu dieser Staumauer. Mhm. Das geht ja bergauf. Aber das rollt, finde ich, so gut.
Ja.
Dass du dort eigentlich, also du, diesen letzten kurzen Anstieg merkst du gar nicht. Du merkst nur wieder, wenn du hochzufährst und über diese scheiß Brücke nochmal.
Ja.
Dort oben. Also so
die extra Route dann.
Diese extra.
Die Größenbrücke. Aber das, die Größenbrücke, da sind drei andere, da bist du oben.
Ja. Und hast es geschafft. Aber wenn du irgendwo angeschlagen bist, so gerade nach zwei Runden nachts wenn du dann dort nach der zweiten Runde.
So wie ich letztes Jahr noch mal in der letzten Runde und auf dem sie mich völlig aus dem Rennen genommen hat.
Na, wo du geplatzt bist.
Da bin ich geplatzt und dann 6 Wochen krank geschrieben.
Stimmt, das war ja da.
Da war Ende Gelände.
Da war der Stecker gezogen.
Aber da war mit Vorbelastung. Jetzt muss man halt zusehen, dass man zu den Medizinmann geht und die sagt, ja, jetzt hier keine Ahnung. Und dann wollen wir sehen.
Das Lustige ist, wir haben eigentlich unseren Podcast, da war ja eigentlich immer auf MotoGP ausgelegt.
Wir haben kein Stück,
MotoGP geredet.
Also eigentlich müsst ihr uns das übelst danken jetzt.
Ja.
Aber es ist ja nicht so, dass uns unser Fokus extrem verschoben hat. Wir kommen immer noch MotoGP an.
Ja.
Weniger oft zusammen, muss man dazu sagen.
Aber ich weiß nicht, guckst du mit den anderen Jungs irgendwie viel zusammen?
Noch. Also nur wenn...
Es ist eigentlich nur das Tippspiel, was läuft.
Wir gucken das Tippspiel... Und nur wenn jetzt mit Sonntag meine Freundin arbeiten wäre, zum Beispiel, würde ich wahrscheinlich mit denen gucken. Oder würde ich wahrscheinlich manchmal doch noch eher dich fragen, eher dem, wo die gucken. Sind nicht böse gemeint, aber das, ja, ich, wenn die gucken, dann ich, ne, aber ich gucke lieber mit meiner Freundin immer sowas entspannter, weil die Runde ist schon hektisch und laut.
Ja, und dann meistens mit fetschen Essen verbunden. Ja, und
Pizza bestellen.
Und unheimlich viel Biergenuss. Also,
ja, gut, ja, das ja, hast du ja selber in der Hand.
Das kannst du selber entscheiden, aber es ist ja, gerade wenn du Gastgeber bist, musst du halt ist es meistens so, dass das ist
hinstellig. Ich hab immer noch eine halbe Kiste vom letzten Jahr.
Wirklich?
Ja, das Pissen auch cool, ich trinke sonst eigentlich kaum Bier.
Ja, außer alkoholfrei.
Du kannst ja gar nichts haben.
Ja.
Pissen auch cool, aber ja, ist schön.
Ich weiß schon nicht, also ja. Es ist erstaunlich, also wenn du bei uns zu Hause jetzt nachfragen würdest, also ich werde jetzt immer mal gefragt, wann willst du denn mal wieder einen Kasten Bier kaufen? Wir haben im Keller nur zwei Radlerkästen stehen, die aber an sich, das sind so Rosenradler, weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, die gibt es ja im Getränkeladen in Niederfrohna oben hier.
Ach so, bei,
ja, ja, beim Donut.
Ehemals Wachner, jetzt
Donut.
Donut, ja.
Rosenradler, weil es es gerne trinkt.
Hm?
Wie ich nehme dort eins, weil dann ist es immer gleich mein Radler. Und dann denke ich mir so, also der Kasten steht schon 2 Monate, oder? Und es ist keine ähnliche Flasche raus, dann denke ich mir so, na, dann wird es auch nicht so schlimm sein, wenn ich eine davon trinke. Also manchmal hast du so, wenn ich von der Rolle absteige, habe ich gerne mal so ein Gelüst, wenn du dann so 1,5 Stunden Rolle gefahren bist, oder keine Ahnung, halt, dass du absteigst und sagst, ach, jetzt so Radler in dem Keller ist es noch recht kühl gewesen,
ja,
machst es halt öfter, so 0,33, das
ist schnell weg.
Das spürst du halt schon mit rein und dieses Süße, ich finde, das ist immer das Geilste am Ausdauersport, wenn du Rad fährst länger oder auch beim Laufen wahrscheinlich auch, wenn du irgendwo ankommst, du hast immer so einen leichten Heißhunger auf irgendwas Süßes, Geiles. Ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich heimkomme und sage, ich hätte jetzt Lust auf ein paar Gewürzgurken.
Ja, aber das ist so ein bisschen, den Heißhunger hast du nicht, wenn du dich richtig verpflegst beim Sport. Dann hast du den Heißhunger nicht, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich komme an nach dem Radfahren und bin so, ja, ich bin voll, ich habe keinen Hunger, weil ich die Flaschen leer getrunken habe beim Radfahren und dann so viel Menge, Volumen im Magen habe, dass du kein Hungergefühl hast in dem Moment. Und das ist eigentlich wahrscheinlich sogar besser, als wenn du dann mit deinem Gelüst nach Hause kommst und sagst, ja geil, jetzt. drei Kekse hast, und dann sind alle Kalorien, die du gerade mühsam verbrannt hast, die
sind hast wieder reingeholt.
Zur Hälfte nachgefüllt. Ich meine, du musst nachfüllen, das ist richtig, das Training soll ja wirken, du musst ja was nachfüllen in deinen Tank, weil dein Körper tut ja dann noch im Nachhinein regenerieren und da braucht er auch Energie dafür, also ganz ohne geht es auch nicht. Aber
du sollst vielleicht andere Dinge dann zuführen.
Proteine spielen entscheidend, Muskelwachstum und so. Ich tue mal so einen Recovery-Shake mit Hafermilch mir aufshaken, also mit Schokogeschmack. Hat auch viel Zucker. Schmeckt auch schön süß. Er hat Zucker, es schmeckt schön süß. Schmeckt aber, also du tust das Gelüst nach Zucker damit auch befriedigen. Und das sind nicht nur Zucker und sinnlose Kohlenhydrate, die du eigentlich in dem Moment nicht mehr brauchst, sondern es sind ein paar Proteine dabei, die dann auch dort ankommen, wo sie vielleicht hin sollen in deinem Körper und dir dann dementsprechend gut tun. Ich weiß nicht, also
17:15 hört diese Kack-Bundesliga meines Erachtens auf.
Dann würde ich sagen,
die Bayern liegen 4-0 vorne.
Einmal frei.
Ich glaube, sie sind jetzt in der 84. Minute. Also es dauert noch, also noch haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ja, der Jürgen hat noch was Feines mitgebracht. Wir müssen ja noch abbauen hier und hochgehen. Also wir brauchen
das ist ja, wir brauchen ja auch noch Energie, ne?
Genau. Wir haben was zu essen mitgebracht und zwar Waffelbecher.
Hm.
Die auch schon ein bisschen ihre Bestzeit hinter sich.
Ja, die sind schon, aber die sind verschweißt.
Ja, die sind, so. Kalt, die sind kalt verschweißt.
Nee,
ja. Ah. Und was gehört in Waffelbecher? Kein Bier, sondern Eierlikör.
Eierlikör, ja.
Die hast du mitgebracht, den darfst du aufreißen. In einer hasengeformten Flasche.
Mhm, da.
Zur Osterfolge.
Das ist ja zur Osterfolge, kann man das schon mal.
Eierlikör trinken, ganz klar.
Ich meine, das ist ja jetzt.
Ich weiß noch gar nicht, wenn ich es schon mal schaffe, die Folge dann hochzuladen. Es kann sein, dass es erst am 1. Mai wird.
Ja, dann ist es.
Das ist klar. Ich meine, wir haben ja nie gesagt, dass wir Anspruch darauf erheben, hier regelmäßig zu erscheinen.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu den letzten Folgen ist das lockerste Folge.
Seit langem, ja.
Seit langem.
Ja. Es ist ein schönes Gespräch.
Weil wir nicht anfangen und uns Gedanken machen über MotoGP. Was war denn jetzt eigentlich gewesen? Nicht stumpf,
die MotoGP-Ergebnisse von letzten anderthalb Jahren vorbeten. Ja, das hat der gewonnen. Und
wärst du überhaupt letztes Jahr Weltmeister gewesen?
Ja, das kann man ruhig erzählen. Letztes Jahr ist der Jorge Martin MotoGP-Weltmeister geworden auf der Kutten Ducati.
Möchtest du schnuppern?
Ja, im letzten Rennen.
Riecht sehr süß.
Ja, gegen die Werks-Ducati. Lirum Larum, auf jeden Fall, der Jorge Martin hat aber keinen Platz im Werks-Ducati-Team gefunden, ist dann zu Aprilia abgewandert.
Das war bislang.
Und hat sich aber dann beim zweiten Test-Event in der Winterpause böse verletzt. Hat sich dann nochmal beim Motocross-Club verletzt, glaube ich nochmal.
Super Moto.
Beim Training irgendwie. Auf jeden Fall war er jetzt bis letztes Wochenende ausgefallen. Ist jetzt in Katar wieder mitgefahren, Rennen. Hat sich aber schwer getan, weil er noch Schmerzen hatte in der Hand und so. Also das Sprinten hat er zu Ende gefahren, aber wirklich immer noch Schmerzen.
Aber er ist im Endeffekt eigentlich für seinen physischen Zustand ist er
gut gefahren.
Ist er gut
der gefahren. Hat in den Trainings, wo es dann mal auf eine schnelle Runde ankam, konnte er ziemlich gut mithalten. Dann doch im Vergleich zu seinem Teamkollegen, der hat die Kiste jetzt einfach schon, die haben im Kommentar gesagt, dass der Bezecki, der ist ja ohne auf die Aprilia gewechselt. Der hätte wohl 5000 Kilometer alles in allem, also mit Testfahrten und Rennen, ja, die er halt bestritten hat.
Auf der Aprilia schon.
5000 Kilometer mehr auf der Aprilia weg als der Martin. Der Martin war kaum langsamer als der Bezecki. Ich würde aber meinen, dass der Martin vom fahrischen Talent ein bisschen besser ist als der Bezecki.
Vielleicht vom natürlichen Talent.
Nee, der wird nicht was sagen, der wird schon eine Stufe höher ein. Der Bezecki ist guter Fahrer, okay. Der Martin ist ein sehr guter Fahrer in der MotoGP. Und leider hat sich
dann... Ja, neben sonst ist der im Sprint halt auch so brutal.
Genau. Leider hat er sich dann im Hauptrennen hingelegt und der nachfolgende Fahrer, der DJ Antonio, hat ihn dann nochmal erwischt im Rückenbereich.
Mhm.
Hat sich, glaube ich, 6 oder 10 Rippen gebrochen und irgendwelche Lenden- und Nackenwirbel noch angebrochen.
Rückenwirbel halt.
Der hat sich richtig übel verletzt, jetzt schon wieder. Und wird zwar, ich denke, also frühestens in der zweiten Saisonhälfte werden wir den wieder sehen.
Ja, und der hat den Pneumothorax.
Ja, auch
Pneumothorax,
Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei der Verletzung, die Reds hat, auf die Ausfallzeit, die er wegen den Wirbelverletzungen hat, wahrscheinlich das kommt schon wieder in dort hin, wo es hin muss, in der Lunge und den ganzen Bums. Aber ich glaube, die Wirbelverletzung ist dann länger als ein Rennen.
Aber der Scheiß, ich glaube, ich würde das gar nicht unterschätzen an der Lunge, weil der Scheiß, der hat ja zum Beispiel in Toprak, Raskat Joglu, der letztes Jahr Superbike-Weltmeister, falls ihr es noch nicht gehört habt, außer aus unserem Podcast jetzt.
Auf der BMW.
Auf der BMW.
Was eigentlich gar nicht sein kann. Nee, so ein Reisemotorradhersteller, der kann... Nee, das darfst du nicht.
Also der hat eigentlich mit einer GS der Superbike-Weltmeisterschaft gewonnen. Wie auch immer. Ist auch vollkommen wurscht. Denn hat es in Magny-Cours damals motorisch gelegt.
Ja,
also hat, eigentlich das, war der Sturz gar nicht so
wild. Mit dem Rumpf gegen so einen Reifenstab.
Genau, es ging, ne? Und der hatte nur, also Anführungsstrichen, nur diesen Pneumotorax mit einer Wasserablagerung in der Lunge.
Das hat auch eine Weile auseinandergesetzt.
Und der konnte 3 Rennen, glaube ich, nicht teilnehmen.
Ja, ist nicht ganz ohne.
Und das hat ihm, ich glaube, auch im Endeffekt 5 Wochen. 5 Wochen oder 4 Wochen hat
ich das wollte gekostet. Einfach so. Ich denke, da dieser Motorrad bei den Martin, das wird ihn bis 2 Monate beschäftigen.
Ja.
Aber die Wirbelverletzungen werden ihn wahrscheinlich noch bis Jahresmitte oder so beschäftigen.
Na, oder vielleicht kann er eher schon fahren, also so vom Sicherheitsfaktor, ja. Aber es lässt ihn trotzdem behäbig beim
kann auch sein. Also, ich denke, vor der Saison Mitte werden wir den nicht wieder sehen.
Ich hatte da auch ein ganz interessantes Video eigentlich gesehen von BT Sports. Ich glaube, die hatten eine Analyse gemacht, wie der Jorge Martin die Kurven aktuell fährt. Also aufgrund seiner Handgelenksverletzung. Wenn er die haben da die 2 Bilder übereinander gelegt von der Ducati zu der Aprilia jetzt in Katar. Und da ging es um eine Linkskurve. Und bei der Ducati hat er halt quasi aus dem Handgelenk raus. Also die schleifen ja mit dem Ellbogen auf den Boden. Und er hat aus dem Handgelenk raus quasi eine schräge Bewegung gemacht. Er hat das Handgelenk quasi so gehalten am Lenker. Und bei der Aprilia, weil er sein Handgelenk schonen wollte, hat er halt den Arm gerade gemacht. Ja. Also der ist zwar immer noch mit dem Ellbogen auf dem Boden gewesen, hat aber quasi die Hand am Lenker gar nicht mehr so festgehalten. Er hat es halt einfach schon...
In eine Schonhaltung gegangen.
Wo sie gesagt haben, dieses letzte Quäntchen... Commitment hier, dieses...
Was halt den Unterschied aus, die halbe Sekunde auf der Runde...
Was du halt dann einfach abdrückst, wenn du dich 100% wohlfühlst in deinem Körper und so alles drum und dran, das kann er, oder das ist halt wahrscheinlich gerade auch eine mentale Blockade, dass er das dann, beziehungsweise auch vom Schmerz wahrscheinlich im Handgelenk, dass ich glaube, das ist noch nicht vollkommen durchgeheilt.
Wahrscheinlich nicht. Das hat auf jeden Fall Zeit zu heilen.
Das hat Zeit. Ja, wir haben keine Zeit mehr.
Nee. Sonst weicht der Waffelbecher durch. Ich sag mal so, Prost.
Ja, Schmerzniego.
Ich finde die weißen Punkte besonders gut.
Das ich auch. Die wurden mir heute einfach nur mitten in die Hand gedrückt,
dass
ich die
mitnehmen
soll. Ja, genau. Die waren schon lange dort im Auge.
Ja, da ist richtig. Da gibt es also Sachen, die in der Süßkram-Schublade, die überdauern der Jahrzehnte. Ja. Älter als die Zeit selbst. Ja, der scharfe Pudding war nicht schlecht. Gucken, wie der Becher schmeckt. Ja, wir brocken.
Jedenfalls haben wir euch mal wieder abgeholt, so auch gerade muss ich bitte technisch.
Der Weltmeister mit der Nummer 1 auf dem Motorrad fährt nicht mit.
Ja.
Der alte Marquez, den wir seit Jahr und Tag hier nie leiten können, sitzt auf der Werkstukati auf dem besten Motorrad und ist Führender in der WM und allgemein fast in jedem Rennen.
Fährt im Endeffekt alles in Grund und Boden.
Außer also. Stürzt selbst verschuldet, genau. Das ist ein bisschen frustrierend, man erinnert sich so, es fühlt sich so an wie vor 12 Jahren.
Ja, eigentlich, ja.
Auch so Rossi nicht mehr mitfährt,
ja.
Fertig als Mickey Maus.
Und es gibt keine Charaktere, die mir halt wirklich so nervig herausfordern könnten.
Der einzige Charakter in der Klasse ist der Jack Miller. Und der war der ersten paar Rennen auf der neuen Yamaha nicht so schlecht. Und jetzt fährt er bei einer alten Muster zurück.
Leider. Ich sag mal so, der hat seinen Höhepunkt in Austin erreicht. und hat eigentlich alles geliefert, was er liefern konnte.
Ich hätte eigentlich gewünscht, dass er an dem Tag einen neuen Vertrag unterschreibt. Wenn jetzt
ja, so einfach sagt, ja. Was auch gleich geblieben ist, Miguel Oliveira.
Das ist eine arme Sau. Der verletzt sich immer nur und immer nur.
Wenn er von anderen
rüber immer wenn er von anderen abgeräumt wird. Also der Martin, der arme Sau aktuell, hat Oliveira ist ganz kurz dahinter.
Ja.
Aber der hat wie seine Schwester geheiratet.
Also der, ja, Stiefschwester, ja, der lebt den Traum des Pornos.
Genau.
Jedenfalls, ob es jemals wieder einen Podcast geben wird.
Wir werden es nie erfahren.
Wir werden es nie erfahren.
Aber vielleicht, ja, wenn ich das neue Format mit mehr so planlos Gelaber über Laufsport, Radsport und ein bisschen Mochi Bier am Ende, dann könnt ihr ja abschalten von mir aus. Wenn euch das gefallen hat, sagt uns das.
Also, ich würde auch sagen, wie jetzt der Podcast auch war, planlos geht er planlos.
Genau.
Ich glaube, das werden wir auch beibehalten, dass wir uns davor jetzt nicht wirklich riesen die Platte machen. Das haben wir aber sonst nie gemacht. Also,
nee.
mit diesen Ambitionen, in die wir ganz am Anfang in den Podcast reingestartet sind, haben wir, glaube ich, nach dem zweiten Podcast über den Haufen geworfen.
Das ist ja typisch.
Lasst mal hören, falls euch das gefallen hat.
Wenn ihr bis hierhin gehört habt, schickt uns ein Vorsicht-Emoji.
Ja. Genau.
So in etwa.
Genau. Dann, wenn ihr das Vorsicht-Emoji Emoji schickt, dann.
Vielleicht hören wir uns vor Weihnachten nochmal wieder, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es nie erfahren.
Oder vielleicht kommt wieder so eine random Folge in drei Jahren.
Ja. Bleibt gespannt, schaltet mal ein, wenn es wieder heißt, Geschichten aus Blüte, beliebt, bekannt, begehrt. Wie war das? Ich weiß schon nicht mehr, wie das hieß. Das ist immer auf Facebook vor allem gepostet. Das Facebook-Post, na gut, das machst du trotzdem.
Ja, es raucht.
Es raucht. Macht's schön gut, ey.
Ja, Gondor Primolon.
Ciao.